Hallo, ich bin Elisabeth Weidt und begrüße euch zu unserer neuen Podcast-Reihe Der Wandel ist weiblich, wie Frauen mit Bildung die Welt verändern. In 9 Folgen erzählen wir konstruktive Geschichten, die Mut machen. Von klugen Frauen rund um den Globus. Sie kämpfen um Gleichberechtigung und Bildungschancen, versöhnen nach Krieg und Terror oder lassen Pflanzen wachsen. In dieser Folge reisen wir zusammen mit Rike Uhlenkamp von Zeitenspiegel-Reportagen in den Südosten Afrikas, nach Malawi. Es ist eins der ärmsten Länder der Welt. Hunger ist ein großes Problem, Mangelernährung, vor allem für Kinder. Doch es gibt eine eigentlich einfache und deshalb ziemlich geniale Lösung. Gemüsegärten. Rike, du hast dazu recherchiert. Hallo.
Hallo Elisabeth.
Rike, erzähl uns von deiner Reise und von Malawi. Wieso bist du ausgerechnet dorthin gefahren und wie ist es dir da so ergangen?
Ja, ich war da mit meinem Kollegen Rainer Kwiatek, der Fotograf, und wir sind ja durchs ganze Land gereist, von dem Norden in den Süden an den Malawisee. Wir waren da auch viel mit dem Bus unterwegs und haben fernab von den Städten viel Landschaft, viel hügelige Landschaft und viel Maisfelder tatsächlich gesehen. Das ist uns aufgefallen, weil Mais einem da sozusagen immer begegnet in Malawi, auf den Feldern, auf den Tellern der Menschen. Und das ist zwar eine gute Nahrungsgrundlage, aber eben auch ein Teil des Problems, und zwar der Mangelernährung, weil die Menschen, die Kinder und Menschen sich dort nicht ausgewogen ernähren.
Und wieso bist du ausgerechnet dorthin gefahren zum Thema Hunger und Lösungsmöglichkeiten für Hunger?
Also wir sind nach Malawi gefahren, weil dort sehr viel passiert ist über die letzten 2 Jahrzehnte eigentlich. Die Hunger- und Unterernährungsraten im Land sind sehr gesunken. Die Kindersterblichkeit ist stark zurückgegangen.
Ja, beeindruckend. Gerade auch, weil Hunger und Mangelernährung ja offensichtlich nicht nur ein Problem von Malawi ist, sondern viele Millionen von Menschen betrifft und immer mehr betreffen wird. Gerade auch, weil wir so global miteinander verbunden sind, wie jetzt gerade wieder der Krieg in der Ukraine zeigt. Der hat Hunger an anderen Stellen ausgelöst. Die Klimakrise lässt schon jetzt viele Menschen hungern, die sie gar nicht mit verursachen haben. Hast du denn dazu auch was in Malawi gefunden?
Ja, also das ist ja leider ein wieder größer werdendes Problem, der steigende Hunger, die Mangelernährung. 2021 hatten mehr als 10% der Weltbevölkerung eigentlich nicht genug zu essen. Sie hungerten und hinzu dann noch Milliarden Menschen, die an verstecktem Hunger leiden, also an dem Mangel an Nährstoffen. Und ja, einer der Haupttreiber von dieser Ernährungskrise ist im Grunde genommen einfach der Klimawandel. Also es gibt Regionen in der Welt, wo es seit mehreren Jahren nicht einmal geregnet hat und die Ernten einfach vertrocknen. Das sind oft auch Regionen, die zum Klimawandel am Ende nicht so viel beigetragen haben. Und so ist das auch in Malawi. Wir waren dort während der Regenzeit und es hat viel zu wenig geregnet. Mal ein paar Tropfen hier, mal ein paar Tropfen da, aber es hat zu wenig geregnet. Das haben uns auch alle unsere Protagonistinnen erzählt. Und gleichzeitig nehmen andere Wetterextreme zu. Zum Beispiel gab es in den 3 Monaten, bevor wir dort recherchiert haben, 2 Zyklone, die den Süden des Landes überflutet haben und dort auch ganze Ernten verloren gingen. Das ist schon sehr, sehr eindrücklich gewesen.
Ja, und wahrscheinlich auch ja ziemlich existenziell. Und selbst hier in Deutschland merkst du ja schon ein bisschen, dass es hier weniger Ernteerträge wegen der heißen Sommer gibt. Und lassen sich denn die Ideen von Malawi auch auf andere Länder übertragen, vielleicht, die du gefunden hast? Also zumindest so ein paar Aspekte oder Grundprinzipien?
Ja, das ist eigentlich auch ja so ein bisschen vielleicht die Erkenntnis, die ich so aus der Recherche mitgenommen habe. Eigentlich total offensichtlich, aber ich glaube, man muss sich da immer mal wieder dran erinnern, dass es ja vielleicht manchmal auch gar nicht die ganz große Revolution braucht, sondern eben auch kleine Lösungen. Also wir haben ganz unterschiedliche Menschen, Frauen getroffen und viele versuchen einfach ganz kleine Lösungen zu finden. Sie tun sich mit anderen Müttern zusammen und erklären sich gegenseitig, wie sie Gemüse anpflanzen oder wie sie oder dass sie ihre Kinder lange genug stillen zum Beispiel. Oder ja, Schülerinnen lernen zu kompostieren oder organischen Dünger herzustellen. Und genau, das sind kleine Sachen und vielleicht sollten wir uns auch immer mal öfter fragen bei so kleinen Entscheidungen. Also fahre ich jetzt mit dem Auto oder mit dem Fahrrad oder wie ernähre ich mich? Also manchmal sind es vielleicht auch kleine Sachen, wo man was drehen kann. Also einfach anfangen.
Danke dir, Rike, und angenehmes Zuhören.
Laut der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, waren 2020 weltweit knapp 150 Millionen Kinder unter 5 Jahren chronisch mangelernährt. Mehr als ein Drittel von ihnen lebt in Subsahara-Afrika.
Wasser, etwas Salz, einige Tassen Maismehl. Das sind die Zutaten der Leibspeise vieler Menschen in Malawi. Morgens, mittags, abends gibt es den pappigen Maisbrei Nzima. Ohne ihn, so sagen die meisten der 19 Millionen Einwohner des Landes, hat man nicht gegessen. Nicht, wenn man Gemüse isst, nicht Reis oder Früchte. Der Brei füllt den Magen. Aber er ist nicht gesund. Es fehlt ihm an Nährstoffen.
Für eine ausgewogene Ernährung empfiehlt die WHO 400 Gramm Obst und Gemüse am Tag. Hülsenfrüchte wie Bohnen und Linsen, Nüsse und Vollkorngetreide.
Traditionen und Gewohnheiten zu ändern ist schwer. Ausgetrocknete Äcker zum Leben zu erwecken auch. Einige Frauen in Malawi versuchen es trotzdem und beginnen, wie Amiata Yusuf, mit Kochrezepten bei befreundeten Müttern. Ich glaube, es ist gut, dass ich als ihre Nachbarin versuche, ihnen etwas beizubringen. Wir leben hier zusammen. Ich kenne die Menschen, die Beziehungen im Dorf, unsere Kultur. Deshalb hören sie eher auf mich, als auf jemanden, den sie nicht kennen, der von außerhalb kommt. Ich kann Probleme viel besser ansprechen.
Oder die Lehrerin Mary Madalu Harawa, die Schulgärten anlegt und Kindern Gemüseanbau beibringt.
Wenn ich bei Schulbesuchen feststellte, dass die Schüler dort keine guten Leistungen erbrachten, dass dort viele kranke Kinder waren, musste ich daran arbeiten. Gab es keinen Schulgarten mehr, musste ich dafür sorgen, dass sie ihn erneuern.
In Malawi, dem kleinen Binnenstaat im Südosten des afrikanischen Kontinents, tun Frauen täglich im Kleinen etwas, um das Große zu erreichen. Eine Zukunft, in der sich alle ausgewogen ernähren und so die Kraft haben zu lernen, zu arbeiten, Familien zu gründen und Positives zur Gesellschaft beizutragen.
Der Wandel ist weiblich. Wie Frauen mit Bildung die Welt verändern. Podcast und Radioserie von Elisabeth Weidt, Tillmann Wörz und anderen. Folge 4: Marys Gemüse von Rike Uhlenkamp.
Zwischen den bunten Wandzeichnungen von Winnie Pooh und Mickey Maus liegt ein kleines Mädchen reglos neben ihrer Mutter auf dem Bett, starrt in den Raum. Ihr ganzer Körper ist geschwollen. Sie ist stark mangelernährt. Es fehlt ihr an wichtigen Proteinen. Die meisten der mehr als ein Dutzend Patienten auf der Station für schwer mangelernährte Kinder sind viel zu dünn und zu klein für ihr Alter. Leiden unter Kopfschmerzen, Durchfall, Fieber. Wären sie nicht hier und würde die leitende Krankenschwester Ruth Kamuana und ihr Team sie nicht aufpäppeln, sie würden ein Leben lang unter Entwicklungsstörungen leiden. Und einige wohl nicht überleben. Die meisten der Kinder wachsen in ärmlichen Gemeinden auf. Um in das Klinikum der Kleinstadt Mangochi am südlichen Ufer des Malawisees zu kommen, legten ihre Eltern stundenlange Märsche mit ihnen zurück oder kratzten ihr weniges Geld für eine Busfahrt zusammen. Es ist ihr letzter Ausweg.
When we ask the mother, they say lack of food.
Die Mütter sagen, es fehle an Nahrung in ihren Dörfern. Das ist der Grund, warum wir zu dieser Jahreszeit zwischen November und März die meisten Aufnahmen von stark mangelernährten Kindern haben. In dieser Zeit fehlt es in den Gemeinden besonders an Lebensmitteln.
Prozent der malawischen Bevölkerung sind Kleinbauern. Ihre Vorräte werden nach der Ernte zwischen April und Juni Monat für Monat kleiner. Spätestens in der Regenzeit reicht es dann oft nur für ein bis zwei Mahlzeiten am Tag. Meist Mais. An das auch sonst spärlich auf dem Speiseplan vertretene Gemüse, an Obst, gar Fleisch oder andere tierische Produkte ist dann gar nicht zu denken. Besonders bei Kindern kann diese zu geringe und einseitige Ernährung gravierende Folgen haben. Es sind die ersten 1000 Tage eines Lebens, die zählen. Angefangen im Mutterleib bis zum zweiten Lebensjahr. Mangelt es in dieser Zeit dauerhaft an Vitaminen, Jod, Eisen, Zink, kann es zu Entwicklungsstörungen kommen, die nie wieder aufzuholen sind. Verzögerte Gehirnentwicklung, Immunschwächen, Verhaltensauffälligkeiten. Durchschnittlich 10 bis 12 Tage bleiben die kleinen Patienten im Krankenhaus. Sie werden mit Spezialmilch, später mit therapeutischer Nahrung versorgt. Ihre Eltern bekommen eine Schulung zu ausgewogener Ernährung. Denn oft mangelt es nicht nur an den ausgehenden Erntevorräten und finanziellen Ressourcen.
Die Lebensmittel, über die wir sie aufklären, gibt es bei ihnen im Dorf. Es ist nichts, was sie in Supermärkten kaufen müssten. Wir erzählen ihnen von Lebensmitteln, die sie auf ihrem Feld anbauen können, wie Bohnen oder Erdnüsse. Die Nährstoffe, die wir wollen, sind für die Menschen an sich nicht schwer zu bekommen. Es fehlt auch das Wissen, um das Essen richtig zusammenzustellen und zuzubereiten.
Malawi ist eines der ärmsten Länder der Welt. Um Unterernährung und den versteckten Hunger, also den Mangel an Mikronährstoffen, in den Griff zu bekommen, wird hier einiges getan. Anfang der 2000er Jahre galten noch etwa die Hälfte aller Kinder unter 5 Jahren als stunted, also zu klein für ihr Alter und in ihrer Entwicklung zurückgeblieben. Eine der höchsten Raten Afrikas. Heute sind es 33%. Das Land ist auf dem richtigen Weg. Und doch sind noch immer zu viele Kinder betroffen. Damit die Eltern mit ihnen gar nicht erst in die Kliniken des Landes kommen müssen, soll das Wissen direkt in den Dörfern verbreitet werden. Im Schatten mächtiger Mangobäume bewegt sich ein Meer aus bunten Röcken. Etwa 50 Frauen, ein paar wenige Männer, sind an diesem Dienstagvormittag nach Chindamba gekommen. Verteilt über den sandigen Platz in der Mitte des Ortes liegen Plastikteller, Schüsseln. Hier und da lodert ein Feuer. Darüber kleine und große Kochtöpfe, aus denen es zischt, blubbert, Rauch aufsteigt. Es gibt gekochten Spinat, rote Bohnen, Kürbisstampf, frittierte Donuts, Hähnchenschenkel. In einem Topf köcheln Moringa-Blätter für Tee. Zwischen den Köchinnen und Köchen rennen Kinder. Babys schlafen in großen Tüchern auf den Rücken ihrer Mütter. Alle hier sind Mitglieder von Elterngruppen. Regelmäßig treffen sie sich im kleinen Kreis in ihren Dörfern oder zu vielen, wie an diesem Morgen. Sie kochen und essen miteinander, zeigen sich neue Gerichte. Am Rande des Platzes sitzt Amiata Yusuf, 36 Jahre alt, feuerroter Rock, die Haare unter einem blauen Kopftuch versteckt. Auf ihrem Schoß und neben ihr ihre Zwillinge, beides Mädchen, fast 3 Jahre alt. Die kleine Sauda zieht ihre verschmierte Hand aus dem silbernen Topf vor ihr und leckt sich den klebrigen Reis von den Fingern.
Als ich die beiden stillte, habe ich nur einmal am Tag gegessen. Mehr konnte ich mir nicht leisten. Mir fehlte es an Geld und Vorräte hatte ich auch keine. Ich war unglaublich dünn und hatte nicht genug Milch für meine 2 Babys.
Kurz vor dem 1. Geburtstag der Zwillinge ging Amiatu mit ihnen zum Arzt. Die kleine Hamida war gesund. Sauda hingegen war viel zu leicht für ihr Alter. Die Mediziner gaben Amiatu Chiponde, eine nährreiche Paste auf Erdnussbutterbasis. Und den Rat, sich an die Muttergruppe in ihrem Dorf zu wenden. Es gibt sie in über 4000 Gemeinden in Malawi. Ins Leben gerufen wurden sie von der Regierung, genauer von Felix Pensulu, Direktor der Behörde für Ernährung, HIV und AIDS in der malawischen Hauptstadt Lilongwe.
Die Essgewohnheiten der Menschen zu verändern, ist nicht einfach. Es braucht dafür viele persönliche Treffen, zum Beispiel mit Eltern. Daher stammt die Idee mit den Elterngruppen, wo meist Mütter zusammenkommen, um voneinander zu lernen. So stellen wir auch sicher, dass alle in der Gemeinde über Ernährungsthemen Bescheid wissen.
Alle Schwangeren und Eltern von Kindern unter 5 Jahren sind automatisch in dem Programm registriert. 8 bis 12 bilden eine Gruppe. Jede dieser Gruppen hat eine Vorsitzende. 2 bis 3 Vorsitzende werden wiederum von einer Mentorin unterrichtet. Dies sind besonders erfahrene Mütter aus der Gegend. Nichtregierungsorganisationen wie UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen oder das Malawische Rote Kreuz schulen die Mentorinnen. Das alles wird koordiniert von Felix Pensulus Behörde. Doch die Basis sind die Mütter im Dorf. Wir Frauen müssen glücklich sein, heißt es in dem Lied. Glücklich sein über die Kochkurse, über die Rezepte. Sie helfen uns, denn unsere Kinder sind gesund und nicht länger mangelernährt. Mit Texten wie diesem motivieren sich die Frauen, erinnern sich so an bisherige Erfolge. 2 Monate dauerte es, bis auch Amiatu Yusufs Tochter Sauda gesund wurde.
Ich mag mir kaum vorstellen, was passiert wäre, wenn es die Gruppe bei uns nicht gegeben hätte. Was wäre dann mit meinen Kindern? und besonders mit den Zwillingen passiert. Vielleicht hätte ich Sauda verloren, vielleicht hätte sogar ich nicht überlebt. Ich wusste über vieles nicht Bescheid. Heute bin ich eine andere Frau. Ich weiß, wie meine Kinder und ich ein gesundes Leben leben können. Und das möchte sie nun weitergeben. Als Lehrerin für andere Frauen. Die Mamas wählten sie zur Vorsitzenden, ihrer Supermama. Sie erklärt ihnen, dass sie ihre Säuglinge bis zum 6. Monat ausschließlich stillen sollten oder welche Gemüse- und Obstsorten den Nährstoffbedarf ihrer Kinder abdecken. Zuletzt stand Hygiene auf dem Lehrplan. Denn nur wenn Durchfall und die Übertragung anderer Infektionskrankheiten verhindert werden, helfen die gesunden Rezepte. Ich merke, dass meine Arbeit etwas bewirkt. Die Frauen hören auf das, was ich sage. Viele Familien hatten bisher keine eigene Latrine. Dank mir wissen die Frauen nun, wie wichtig das ist, um Krankheiten zu verhindern. Vor allem, weil sie diejenigen sind, die das Essen für die Familie zubereiten. Der Ansatz, Mütter auszubilden, damit sie die anderen Mütter direkt in den Dörfern unterrichten, scheint zu funktionieren. Die Frauen in Chindamba vertrauen Amiatu. Sie ist eine von ihnen.
Viele Männer haben unser Dorf verlassen. Wenn wir Frauen ausgebildet sind und eine Reihe Fähigkeiten erlernen, wenn Mädchen die Möglichkeit haben, eine Schule zu besuchen, dann können wir wirtschaftlich unabhängig sein und unser Leben selbst in die Hand nehmen und auch besser für die Gemeinschaft sorgen.
Bisher wurden die Elterngruppen vor allem von Nichtregierungsorganisationen begleitet. Nach einigen Jahren ziehen sich diese meist aus den Dörfern zurück, sowie das malawische Rote Kreuz aus Chindamba. Felix Pensulo hofft, dass das Gelernte dann bei vielen angekommen ist. Doch die Abhängigkeit von Spenden und einzelnen Organisationen ist ein Problem. Im vergangenen Jahr hat die malawische Regierung daher entschieden, die eigene Präsenz in den Gemeinden zu verstärken. Rund 80 MitarbeiterInnen mit dem Schwerpunkt Ernährung werden eingestellt. Zusammen mit dem Bildungsministerium arbeitet Pensulos Team außerdem aktuell daran, das Thema Ernährung in den Lehrplan aller Grund- und weiterbildenden Schulen zu integrieren. Die 45-jährige Mary Madalo Harawa klärt im Norden Malawis bereits seit 10 Jahren Schulkinder über gesunde Ernährung auf. Mary, dicke Wollmütze, gelb-weiß-blau, gemustertes Kleid, freundliches Lachen, schreit gegen den Platzregen auf dem Wellblechdach an, damit sie die rund 50 Schülerinnen und Schüler verstehen können. Dicht gedrängt stehen sie in einem Klassenraum ihrer Schule im Dorf Gamba. Einige stecken von außen die Köpfe durch die Fenster. Sie sollen gleich ihren Schulgarten präsentieren. Die Schule thront auf einem flachen Plateau, inmitten grüner Bergketten. Sie durchziehen die Region Rumpi, rund 400 Kilometer nördlich der malawischen Hauptstadt. An diesem Mittag verstecken sich die Hügel hinter dichten Wolken. Mary wischt sich mit dem Zipfel ihres Kleids das Gesicht vom Regen trocken und blickt auf die Mädchen und Jungen. In ihrer grün- und pinkfarbenen Schuluniform buddeln sie im Acker, rupfen Unkraut. Mary ist Koordinatorin für Slow Food Malawi. 1986 in Italien gegründet, kämpft die Organisation weltweit für eine ökologische Landwirtschaft ohne Einsatz von chemischen Düngern, Pestiziden oder genverändertem Saatgut. In Afrika möchte Slow Food 10.000 Schul- und Gemeindegärten errichten, in denen diese Prinzipien unterrichtet werden. Zunächst als Lehrerin. Später und bis heute als Schulleiterin zeigt Mary ihren Schülerinnen und Schülern, welche Gemüsefolge auf dem Acker am besten funktioniert oder wie sie aus Pflanzenresten, Tiermist, Sand, Asche und Hornspänen einen organischen Dünger anmischen können, der die Böden wieder fruchtbarer macht. Doch das reichte ihr nicht. Sie zog los, um andere Grundschulen ebenfalls von der Idee zu überzeugen. Slow Food stattet die neuen Garten-AGs mit Spaten, Haken und Gießkannen aus. Das Saatgut stammt aus den umliegenden Dörfern. Mary schickte die Schüler nach Hause, um bei ihren Nachbarn, Eltern und Großeltern nach lokalen Sorten zu fragen. Die zu finden war nicht immer einfach. Die Landwirtschaft in Malawi wird von 2 Pflanzen dominiert. Vom Exportschlager Tabak und von hochertragreichem Hybridmais. Beides verdrängt anderes Getreide, Gemüse und alte Sorten.
Nachdem es Anfang der 2000er in Malawi zu einer großen Hungersnot kam, ließ die Regierung Düngemittel und verbesserte Samen subventionieren. Mit Erfolg. Die Ernteerträge des Mais schossen in die Höhe. Der Hunger sank und der Staat feierte seine grüne Revolution. Gleichzeitig drängt die staatliche Unterstützung die Kleinbauern bis heute in eine Abhängigkeit. Von dem Hybridmais, der sich nicht vermehren lässt und jedes Frühjahr aufs Neue eingekauft werden muss. Und von Düngemitteln, ohne die er kaum gedeiht.
Zunächst waren die Schülerinnen und Schüler skeptisch, weil ihre Eltern zu Hause den chemischen Dünger benutzten. Doch nach und nach verstanden sie. Sie mussten es mit ihren Augen sehen, wie gut unser organischer Dünger funktioniert. Vor allem während dürren und sehr trockenen Jahren.
Im Garten der Schulen wachsen seitdem Süßkartoffeln und Okraschoten, Maniok, Gurken und Bohnen. Nach der Ernte kochen die Garten-AGs daraus Mittagessen für sich und die anderen Schülerinnen und Schüler. Für einige ist das Gemüse sogar der Grund, warum sie heute wieder zur Schule gehen.
Früher gab es einige, die die Schule abgebrochen haben, da sie mangelernährt waren. Nachdem Slow Food zu uns kam, haben wir ihnen geraten, unser angebautes Gemüse zu essen. Heute sind sie wieder gesund und zurück in der Schule.
An 13 Schulen sind mittlerweile Gärten entstanden. Alle werden von Harawa überwacht. Sie hat Lehrerinnen und Lehrer angeleitet, die das Programm an ihren Schulen umsetzen. Über 5000 SchülerInnen, schätzt Mary, haben sie und die anderen so bereits erreicht. So wie die 12-jährige Rosany Renda, genannt Rose. Sie geht in Gomba in die 7. Klasse.
Ich war begeistert, wie einfach es ist, selbst Gemüse mit organischem Dünger anzubauen. Früher bin ich oft ohne etwas im Magen zur Schule gegangen. Heute baue ich zu Hause selbst Süßkartoffeln an.
Rose wächst bei ihrer Tante Desire Daniels auf. Desire, 25 Jahre alt, führt in engem Trägertop und mit gelbem Tuch um die Hüfte über ihre Felder und den Garten. Sie zeigt auf die Karotten, den Koriander, auf Ringelblumen, die schädliche Raupen aus dem Garten vertreiben, auf den gut gedeihenden lokalen Mais. Immer wieder schaut sie dabei stolz auf ihre Nichte, obwohl sie am Anfang überhaupt nicht überzeugt war von der plötzlichen Gartenliebe ihrer Ziehtochter.
Oh, and sometimes when I was saying like, I don't have money to buy something for breakfast. She was like, oh.
Manchmal, wenn ich kein Geld fürs Frühstück hatte, fragte sie, oh, also gehe ich mit leerem Magen in die Schule? Ja, unser Mais ist noch nicht reif und ich habe kein Geld. Sie hatte damals selbst lokalen Mais angebaut und hat dann davon einen Kolben abgerissen und nur gesagt, meiner ist reif. Dann ist sie zur Schule gegangen. Ich bat sie schließlich, einige Samen von ihrem Mais aufzuheben. Später haben wir angefangen, sie zu vermehren.
Statt nur von einer Sorte Gemüse abhängig zu sein, findet die Familie im Garten nun eine große Auswahl an Lebensmitteln. Rose und Desire sind zu Vorbildern in ihrem Dorf geworden. Nachbarkinder kommen zum Essen zu ihnen. Andere Kleinbäuerinnen und Bauern bekommen von ihnen Samen oder Tipps. So etwas zu hören macht Mary Harawa stolz. In Zukunft möchte sie ein Slow-Food-Trainingszentrum für Kinder und Jugendliche eröffnen, ehrenamtlich. Von ihrem Vater hat sie ein Stück Land geerbt. 20.000 Ziegelsteine sind bereits gebrannt. Bald soll der Grundstein gelegt werden.
Der Wandel ist weiblich. Wie Frauen mit Bildung die Welt verändern. Podcast und Radioserie von Elisabeth Weidt, Tilman Wörz und anderen. Folge 4: Marys Gemüse von Rike Uhlenkamp. Es sprachen Sandra Gerling, Anna Maria Kurizova, Gloria Endres de Oliveira, Wanda Perdelwitz, Toni Runke, Stefan Schad und Sonja Schilowitzki. Musik: Julia Klompfers. Technische Realisation: Christian Alpen und Sebastian Ohm. Regie: Susanne Krings. Redaktion: Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit der Agentur Zeitenspiegel 2022.